In der Tat, der erste Sonntag nach dem Osterfest. Richtig, Karin. So ist das und das haben wir so wahrgenommen. Letzten Sonntag waren wir noch zusammen und haben Ostern gefeiert. Am frühen Ostermorgen haben wir es uns im Osterlicht, im Blick zum Sonnenaufgang hin, nach Osten zugesprochen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und im Ostergottesdienst haben wir es uns gegenseitig uns noch einmal zugesprochen, uns erinnert und uns vergewissert, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und in der guten Stunde am vorigen Mittwoch haben wir auf den April geguckt, auf den ganzen Monat, was da so gewesen ist in der Welt und in der Gemeinde, was uns auch persönlich wichtig war in den vergangenen Tagen und Wochen. Und alles mündete dann da hinein, dass wir gesungen haben, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja, Halleluja. Dieses Bekenntnis trifft in das Zentrum unseres Glaubens. Als Christinnen und Christen sind wir Menschen mit Hoffnung. Menschen, die selbst dem Tod als lebensvernichtender Kraft nicht die letzte Macht zuschreiben. Selbst der Tod konnte Jesus nicht im Grab halten. Gott hat ihn auferweckt. Und Paulus überträgt das dann auf uns. Er schreibt den Christinnen und Christen in Korinth damals, und das gilt uns genauso, Christus ist auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen, also Jesus, die Auferstehung der Toten. Und genauso wie Adam Bedeutung für die ganze Menschheit hatte, als erster Mensch, hat Jesus nun Bedeutung für die ganze Menschheit. Und die Auferstehung der Toten ist für uns unsere Möglichkeit geworden. Und dann kommt er zu der triumphierenden Frage, Paulus, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wenn selbst dem Tod der Sieg und der Stachel genommen worden sind, dann soll es doch wohl auch in anderen problematischen Ereignissen unseres Lebens einen Ausweg geben. Und die Gedanken, die du eingebracht hast am Anfang des Gottesdienstes, gehen genau in diese Richtung. Manchmal hilft es eben, vom Größeren auf das Kleinere zu sehen. Wo das Leben eng zu werden scheint, wo wir uns wie in einer Sackgasse vorkommen, oder einfach entmutigt sind, da gibt es seit Ostern Hoffnung. Entmutigte Menschen begegnen uns auch heute in einem ganz anderen Text aus dem Ersten Testament. Und auch ihnen wird wieder Mut gemacht. Ihnen wird Mut gemacht, den Blick zu weiten, aus ihrer Niedergeschlagenheit aufzublicken und vom Größeren auf das Kleinere zu sehen. Und hier schwingt also schon lange vor der Auferweckung Jesu Christi von den Toten österliche Freude mit. Ich lese aus Jesaja 40 ab Vers 26. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat das alles geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Vor unseren Augen stehen hier Menschen mit gesenktem Blick. Das sind erst einmal Menschen vom Volk Gottes. Jakob Israel sagt, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Da stehen sie. Sie hatten miterleben müssen, wie heidnische Armeen ihr Land eingenommen hatten. Es war doch das von Gott seinem Volk versprochene und geschenkte Land. Und jetzt sitzen sie im Exil bei den mächtigen Babyloniern. Das ist ja oft die Folie für Bibeltexte aus dem Alten Testament. Wir kennen das eigentlich. Aber es war eben eine so große Verunsicherung, dass sie nicht mal eben so eben abgefrühstückt werden konnte. Immer wieder muss geguckt werden, wie wollen wir das eigentlich verarbeiten, dass das passiert ist. Gottes Land weggenommen. Gottes Land von heidnischen Truppen besetzt. Und wir nicht mehr da. An dieser Irritation haben sie sich damals ganz schön die Zähne ausgebissen. Und so etwas kennen wir auch von unserem Leben. Themen, die wir immer wieder bedenken, weil sie uns einfach umtreiben. Und wir werden nicht so schnell fertig damit. Was tut er denn, ihr Gott? Fragen sie. Nichts scheint er zu tun. Er scheint sie gar nicht mal zu sehen, damals das Volk Israel in der Vertreibung, in der Verbannung, im Exil. Es sieht so aus, als ob er gar keine Ahnung davon hat, wie es ihnen eigentlich geht in der Fremde. Da, wo sie eigentlich gar nicht sein wollen, wo sie die Unterlegenen sind, fernab von ihrem Zuhause. Babylon mit seiner Prachtentfaltung, mit seinen Schöpfungsmythen, mit seinen fremden Gottheiten, mit der Verehrung der Himmelskörper. Eine fremde Welt, in der sie sich da auf einmal wiederfinden. Gottes Volk sollen sie sein, aber wo ist er denn? Und was tut er denn überhaupt? Kümmert er sich überhaupt noch um ihr Recht? Davon ist jedenfalls nicht viel bis gar nichts zu sehen und zu spüren. Zu spüren sind Demütigung und Verlust und Aussichtslosigkeit. Und damit sind diese Menschen, die zu einer ganz anderen Zeit und an einem ganz anderen Ort lebten, als wir das heute tun, sie sind eben Menschen wie du und ich. Wir sind auch Menschen, die sich zu Gott halten. Menschen, die glauben, dass sie zu Gott gehören. Menschen, die durch den Tod und die Auferstehung von Jesus mit dem ewigen Gott verbunden sind. Neutestamentliches Volk Gottes. Aber wie sieht unser Alltag aus? Natürlich, unser Glaube gibt uns Halt und Kraft im Leben, auch Freude. Davon können wir viel sagen und sicher findet sich da auch immer wieder Gelegenheit zu, das auszutauschen, Räume dafür, wo wir uns vergewissern können in dieser Kraft Gottes und in diesem Halt in unserem Leben. Und solchen Raum sollten wir nutzen, um in unserer Überzeugung, dass wir mit Gott gut leben können, immer sicherer zu werden. Und das tun wir ja auch in Gottesdiensten, in Bibelstunden, in Gruppenveranstaltungen und zu Hause in Hauskreisen und auch im Gespräch miteinander, in der persönlichen Bibellese und auch sonst. Aber dann gibt es eben auch diese anderen Räume und diese anderen Zeiten. Es sind Zeiten der Niedergeschlagenheit, der Verunsicherung. Und wer das nicht hören will, der ist unrealistisch, in meinen Augen wenigstens. Er hat ja auch die Bibel nicht richtig gelesen, denn da gibt es immer wieder Berichte von Menschen, die eben in solche Situationen hineingeraten. Manchmal verstehen wir ihn nicht, unseren Herrn. Manchmal denken wir, dass er nicht wirklich hinguckt. Oder dass er unser Ergehen nicht wirklich wahrnimmt. Da sind wir allein in einer fremden Welt. Wir scheinen nicht zu unserem Recht zu kommen oder wir kommen einfach nicht zurecht mit unserem Leben. Es müsste eigentlich anders sein, denken wir dann. Ist es aber nicht. Ist nicht anders. Gott, ja, natürlich, du glaubst, dass es ihn gibt, dass er da ist, dass er dein Herr ist. Aber dass er wirklich etwas tut, das merkst du dann eben weniger. Oder auch gar nicht mehr. Oder könnten dir jetzt ganz unterschiedliche Situationen einfallen, in denen das so ist? Vielleicht sind es Nöte, die du in dir selbst trägst und die du mit dir herumträgst und die dir zu schaffen machen und mit denen du nicht wirklich fertig wirst. Oder es sind zwischenmenschliche Beziehungen, Spannungen, die sich nicht lösen wollen, wo es nicht eine Lösung gibt, wo es immer irgendwie schwierig ist. Und du kriegst keinen Ausweg. Oder es kann auch der Blick in die undurchsichtige Welt sein, die dich unruhig macht. In diesen Tagen oder auch überhaupt. Man kann sich da eine ganze Menge vorstellen, aber worum es bei dir auch gehen mag, die Blickrichtung ist immer die gleiche. Der Blick richtet sich auf das, was dich unliebsam beschäftigt. Deine Probleme, auf deine Sorgen, auf deine Nöte, wie du es auch nennen magst. Irgendwie Sachen, die dich bedrücken. Und Gott, den findest du darin nicht. Er scheint irgendwie nicht da zu sein. Oder ihn scheint anderes zu beschäftigen, jedenfalls nicht das, was dich beschäftigt. Es scheint so zu sein, dass er sich nicht beschäftigt mit dem, was dich belastet. Das Thema der Predigt habe ich heute mit Aufleben überschrieben. Der erste Schritt dazu ist, Kein natürlicher und körperlicher Schritt. Jesaja sagt, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Und es kann gut tun, sich nicht nur innerlich etwas klarzumachen und über Gegebenheiten nachzudenken, sondern körperlich zu werden. Wirklich aufzublicken. Deswegen sind wir Ostersonntag auch am Morgen nach draußen gegangen. Wir haben wahrgenommen, wie das ist, wenn es langsam heller wird. Wir durch die Natur gehen. Also Jesaja empfiehlt den Leuten, wirklich die Augen aufzumachen, aufzublicken, wahrzunehmen, was die Menschen umgibt. Wer hat das alles geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt. Und dabei hat Jesaja wohl den orientalischen Sternenhimmel vor Augen. Und der war für die Babylonier von ganz großer Bedeutung. Für sie bildeten die Sterne und Planeten ab, was auf der Erde von Bedeutung ist. Sie meinten, durch die Beobachtung des Sternenhimmels könnten sie ablesen, was unten auf der Erde passiert und wie sich die Geschichte entwickeln könnte. Sie meinten sogar, die Himmelskörper würden selbst Macht ausüben und das Leben bestimmen. Und das ist alles nicht nur vergangene Zeit. Astrologie spielt immer noch, auch bei unseren Zeitgenossen, eine große Rolle. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber Sternzeichen und Horoskope haben schon bei vielen Menschen noch ihre Bedeutung. Da muss man nur irgendwelche Zeitungen aufschlagen und Magazine lesen. Da kann man die Horoskope ja ablesen und dann merkt man schon, dass das Bedeutung hat. Jesaja wendet sich also seinen Volksgenossen zu und ermuntert sie, einfach mal nach oben zu schauen. Und da sehen sie die Sonne. Natürlich, wie heute Morgen und heute Vormittag, tagüber wahrscheinlich auch. Wir sehen die Sonne, den Mond, die Sterne, die unzähligen Sterne. Sie sind Werke aus der Hand des Schöpfers, sagt Jesaja. Sie weisen nicht nach unten auf das, was sich in der Erde abspielt und was sich auf der Erde entwickelt. Sie weisen vielmehr erst einmal nach oben. Sie weisen auf Gott, den Schöpfer. Er hat Macht über die Himmelskörper. Er führt sie heraus. Er ruft sie mit Namen. Die Menschen werden an Gottes Macht und seine starke Kraft erinnert, wenn sie aufblicken. Wenn sie die Augen mal aufmachen. Einfach mal nach oben schauen. Jesaja verweist seine Landsleute unter dem Sternenhimmel auf ihren Gott, auf seine Schöpfermacht. Und er fragt, weißt du nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Aus dem Chaos, dem Tohuwabohu, dem Wüsten und dem Leeren hat Gott unser ganzes Lebensumfeld geschaffen. Weißt du nicht? Hast du es nicht gehört? Natürlich, das ist uns ja nicht unbekannt. Genauso wie es den Leuten damals nicht unbekannt war. Die Schöpfermacht Gottes. Jesaja sieht und sagt, diese Schöpfermacht Gottes ist nicht zu Ende. Gott ist nicht ausgepowert. Er wird nicht müde noch matt. So lesen wir. Gott ist immer noch bei klarem Verstand, so klar, dass du im Einzelnen gar nicht alles begreifen kannst, was in ihm vorgeht. Du in deiner kleinen Sicht wirst diesen großen Gott gar nicht verstehen. Vielleicht ist dein Leben ja auch ein einziges Chaos. Irgendwie siehst du nicht mehr, was oben und unten ist, hast die Orientierung verloren. Aber vielleicht ist es auch nicht ganz so schlimm. Ein bisschen hart gezeichnet. Aber es ist so vieles, was dich halt beschäftigt. Irgendwie kriegst du keine passende Ordnung hinein. Irgendwie ist es nicht so wirklich gut. Und du fragst dich, wo soll ich jetzt eigentlich anpacken? Was wäre ein nächster guter Schritt? Wie soll aus meinem Leben wirklich etwas Gescheites werden? Oder aus der Situation, in der ich mich gerade befinde? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erden geschaffen hat, wird nicht müde noch matt? Da geht noch was. Auch in deinem Leben, in unserem Leben. Da kann sich noch etwas entwickeln. Da kann etwas in Ordnung kommen, wenn du wieder an den Schöpfergott denkst, wenn du auf ihn schaust. Sein Verstand ist unausforschlich. Mag ja sein, dass Gott anders handelt, als du denkst. Mag sein, er tut doch überhaupt nichts. Und dann könntest du sagen, du verstehst ihn nicht. Aber ist es denn ein Wunder? Er ist Gott und du bist ein Mensch. Es ist ja schön, dass sich Gott immer wieder auch begreiflich macht, dass wir etwas verstehen von ihm, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, dass er uns etwas klärt, etwas aufklärt in uns. Aber was wäre er für ein Gott, wenn wir ihn mit unserem Verstand ganz erforschen könnten? Auch wenn seine Wege mitunter unergründlich und unverständlich sind, heißt es doch nicht, dass es sie nicht gibt. Im Gegenteil, da, wo wir das Leben nicht mehr verstehen, da können wir Gott zutrauen, dass er tiefer blickt, dass er weiter sieht. Es ist eine tiefe Einsicht, die der Apostel Paulus zu der Überzeugung bringt, dass Gottes Friede höher ist als alle unsere Vernunft. Gottes Friede höher als alle unsere Vernunft. Und wenn du Gott nicht verstehst, dann gilt, da geht noch was. Gott ist der Schöpfer, seine Macht ist ungebrochen. Und er hat Wege, die wir oft gar nicht verstehen können. Und das sind gute Nachrichten für solche Menschen, die auf den Herrn harren. Das ist jetzt ein ziemlich altes Wort, Lutherdeutsch irgendwie, auf den Herrn harren. Es meint, dass es Menschen gibt, die nicht damit aufhören, zu hoffen, dass Gott Gutes werden lässt. So wie er es damals in der Schöpfung gemacht hat, sehr gut gemacht hat sogar. Es sind Menschen, die Gott vertrauen, dass er nicht aufhören wird, Gutes in Gang zu setzen. Dass er es gut machen wird mit ihrem Leben und dem Leben dieser Welt auch. Menschen, die auf den Herrn harren, sind Menschen, für die Gottes Schöpfungskraft und sein unausforschlicher Verstand eine nie versiegende Quelle der Hoffnung sind. Menschen, die auf den Herrn harren, sind davon überzeugt, dass Gott Wege weiß, die ihnen selbst verborgen sind. Sie rechnen mit Gottes Möglichkeiten, mit den Möglichkeiten des Schöpfer Gottes. Das gibt ihnen im tiefsten Dunkel Licht und lässt sie in jeder Sackgasse einen Weg ins Freie erhoffen. Und damit ist die Sackgasse keine Sackgasse für sie mehr. Sie glauben, dass sich noch etwas auftun wird, eine Tür auftun wird, durch die sie hindurchgehen können. Ich glaube, es ist keine Schande, müde zu sein, warum auch immer. Es ist keine Schande, nicht wirklich klarzukommen mit den Dingen, die einen beschäftigen. Dafür muss sich niemand schämen. Man soll sich in solchen Situationen natürlich auch nicht einrichten. Manch einer fühlt sich ja auch im Gefängnis seiner Verletzungen und Ängste und Aussichtslosigkeiten schon beinahe wohl. Man richtet sich darin ein. Wenn sowieso alles aussichtslos ist, dann muss man sich schließlich auch nicht mehr bewegen. Das ist der tiefe Sinn der Frage, die Jesus einmal einem Kranken stellt. Er fragt, willst du gesund werden? Das ist nämlich gar nicht mal so klar, dass man sich helfen lassen will, dass man weiterkommen möchte. Man kann sich auch einrichten in seinem Jammer. Aber manchmal kann man auch einfach wirklich nicht mehr. Und dann soll man auch nicht mehr können. Wir sind eben Menschen und gerade solchen Menschen wendet sich unser Gott ganz persönlich zu. Er kann sie aufrichten, eben weil er der Schöpfer Gott ist, weil bei ihm etwas geht, weil er Macht hat, weil er Kraft hat, weil er Verstand hat. Der Gott, der Wege weiß, die wir oft nicht erahnen, kann auch in deinem Leben, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in dieser Welt immer aktiv sein. Seine Gedanken sind voller Einsicht und wir dürfen ihm vertrauen, dass er es gut macht, wie auch immer, mit unserem Leben. Noch einmal, es gibt glücklicherweise auch andere Zeiten, Zeiten der Stärke und der Kraft, Zeiten, in denen wir etwas verstehen von Gott und der Welt und unsere Wege mit klarem Blick gehen. Solche Zeiten haben ihr Recht und sie sind etwas Gutes. Wir können uns mit Recht an ihnen freuen und das ist dann schön. Aber wir bleiben Menschen und als solche sind wir mitunter eben auch schwach. Jesaja kennt das und er nimmt Unvermögende, wie er sie nennt, wahr und in den Blick. Menschen, die es irgendwie nicht können. Unvermögend halt. Und er weiß, Menschen können müde werden oder wackelig durch ihr Leben stolpern und dabei vielleicht sogar auch mal hinfallen. Er sagt, Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Wer aber, wie das Leben sich nun auch darstellt, wer auch in weniger sicheren Zeiten die Hoffnung nicht verliert, dass Gott uns mit seiner Macht und seinem Verstand Zukunft eröffnet, der oder die bekommt neue Kraft. Im Gegensatz zu aller versiegenden Kraft bleibt die Kraftquelle Gottes lebendig, immer frisch. Menschen können müde werden. Menschen können wackelig durch ihr Leben stolpern und dabei vielleicht auch manchmal hinfallen, habe ich eben gesagt. Aber bei Gott ist das anders. Er ist wach, er ist frisch und für uns Menschen unfassbar verständig. Wer auf diesen Herrn harrt, wer ihm sein hoffnungsvolles Vertrauen schenkt, darf aus dieser nicht versiegenden Kraftquelle schöpfen. Du musst übrigens nicht nur nach oben in den Himmel schauen und auf die Sterne, auf den Mond, die Sonne, was da so ist. Du darfst noch einen Schritt weiter gehen oder auch einen Schritt nach innen gehen. Nach dem äußerlichen Aufblick in den Naturhimmel, den Sternenhimmel, kannst du auch innerlich aufblicken, sozusagen mit dem Herzen sehen und dich in Gottes Kraft erheben. Du darfst auffahren wie ein Adler, sagt Jesaja. So ein Adler sieht aus, als würde er ohne etwas zu tun, mit ausgebreiteten Schwingen einfach durch die Luft gleiten, ohne etwas zu tun. Und wenn von Gott gesagt wird, dass er nicht müde noch matt wird, dann färbt das jetzt auf den Menschen ab, der auf Gott harrt. Er wird gehen und wird nicht müde, und er wird laufen und nicht zusammenbrechen. Es geht also um einen Aufblick, weg von unserer Kurzsichtigkeit, die an den Gegebenheiten haftet, hinein in die Macht und den Verstand Gottes. Wir dürfen österlich aufmerken, das, was wir nicht verstehen, was wir für unmöglich halten, das wird zu unserem Bekenntnis: Christus ist auferstanden, er hat selbst dem Tod den Sieg und den Stachel genommen. Und dieser Kraft können wir auch aus all dem auffahren, was uns niederdrückt und niederdrücken und niederhalten will. Und so können wir aufleben und weitergehen, immer weitergehen. Amen.